Moin und herzlich willkommen. Der Sylter Baby Podcast ist ein Projekt in enger Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum Sylt und widmet sich den vielen Fragen, Entscheidungen und Erlebnissen, die in den ersten Monaten bei Eltern immer wieder aufkommen können. Wir, das sind Rena Rathje und Pia Menning, teilen viele Erfahrungen, geben den ein oder anderen Tipp, natürlich nicht nur für Sylter Familien. Wir wollen heute über das Thema Entwicklungsförderung reden. Und Entwicklungsförderung ist ja ein bisschen sperriger Begriff, deswegen würde ich ganz gerne direkt am Anfang dich bitten, Rena, einfach mal zu erläutern, was versteht man denn eigentlich darunter?
Ja, also eigentlich im Grunde ist es so, dass eine Entwicklungsförderung alles ist, was du mit dem Kind machst, egal was du machst. Egal, ob du es trägst, egal, ob du es hinlegst, egal, ob du es bewegst. Alles, was du machst, ist entwicklungsfördernd, weil alles, was du mit dem Kind machst, neue Verknüpfungen im Gehirn herstellt sozusagen. Mhm. Und diese Verknüpfungen sind das, was wir Entwicklung nennen. Ganz viel passiert von alleine, ne? Also ganz viel ist so, dass es einfach passiert, weil die Kinder Eindrücke kriegen und von selbst Dinge machen. Aber es gibt eben auch Punkte, wo man eben unterstützend was tun kann. So. Und das sind zum Beispiel so Sachen wie dem Kind unterschiedliche Eindrücke bieten. Also nicht jeden Tag nur zu Hause in der Wohnung sitzen, das Kind im Wipper und immer auf die gleiche Wand gucken. Mhm. Ja, das ist jetzt nur so, das ist jetzt richtig stupide gedacht. Also wir wissen auch alle, es gibt ja Experimente mit Kindern, wenn man denen nichts bietet und die wirklich nur in einem Raum quasi tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang lässt, dann entwickeln die sich auch nicht richtig.
Und mit entwickeln meinst du auch, also zum einen das Gehirn, ne? Also wahrscheinlich genau. die normale
Gehirnentwicklung,
kognitive genau. Entwicklung und auf der anderen Seite, aber kann es ja auch was Körperliches sein.
Ne? Absolut, also das Körperliche gehört dazu, das gehört beides zusammen. Ne? Durch die Verknüpfung kommt das Körperliche auch mit und hinterher. Ja. Ne? Es ist natürlich alles individuell. Es gibt ja bestimmte Abfolgen, wo man sagt, das passiert dann, das passiert dann. Da gibt's was so, wo man sich so dran längs hangeln kann. Aber es gibt natürlich ganz unterschiedliche Kinder, die zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten ganz unterschiedliche Dinge tun, auch wenn sie vielleicht, sagen wir mal Zwillinge, immer das Gleiche erleben. Mhm. Die sind oft auf einem ähnlichen Entwicklungsstand, kann man so sagen. Aber es gibt auch Unterschiede. Und deswegen, das ist halt sehr individuell, deswegen finde ich das ganz schlimm, wenn das verglichen wird immer. Ja. Mein Kind kann schon das und mein Kind kann schon das. Das ist so ein Kampf und dann fühlt man sich schlecht, weil man denkt irgendwie, warum kann meiner das noch nicht? Und das finde ich nicht schön. Also ich versuche in meiner Krabbelgruppe immer das zu unterstützen, dass jeder sagt, mein Kind ist individuell und der eine kann schon den Zangengriff mit, was weiß ich, einem halben Jahr, dafür kann er sich aber nicht drehen. Mhm. So, und das sind eben, also die Entwicklung ist individuell. Das ist vom Kind abhängig und das ist auch vom Input abhängig.
Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass wir das so betonen, weil das passiert auch ganz, ganz schnell, ohne dass man das eigentlich will, dass man so guckt, also so habe ich das empfunden, ne? Dass man einfach anfängt, man vergleicht sich selber ja auch immer, ne? Und dann fängt man an, das Kind zu vergleichen und guckt, oh, was kann denn dieses Kind schon, was kann denn das, wo steht denn meins da und so. Und dann rutscht man ganz schnell in so eine Wertung rein, obwohl man, selbst wenn man eigentlich weiß, dass das Blödsinn ist, ne? Aber das passiert ganz, ganz schnell, deswegen finde ich das einen guten Reminder, so ist für mir, alle nochmal eine gute Erinnerung.
Ja, ist mir auch super wichtig, weil ich diesen Druck, ich möchte den Druck daraus nehmen für die Eltern, ne? Mein Kind muss das auch können, weil das kann der andere schon. Ja. Und ich, nichts ist schlimmer als dieser Druck, dieser Erwartungsdruck oder auch, also an sich selber auch, ne? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht, ne? Weil niemand macht irgendwas falsch. Wichtig ist, dass wir den Kindern Input geben. Mhm. Na, dass wir nicht, wie gesagt, nicht jeden Tag das Gleiche machen. Und vor allen Dingen die Kinder, und jetzt kommt so ein bisschen was Zweideutiges, nicht in etwas hineinpressen. Mhm. Und nicht in etwas hineinpressen ist für mich zum Beispiel auch, und das ist im Säuglingsalter ja so, eine Wippe, ein Wipper, ein Babysafe, ein Stillkissen in der Ecke vom Sofa, alles, was das Kind in seiner Bewegung einschränkt, da kann man sich überlegen, ja, das ist toll, das Kind kann was sehen, das Kind wippt auch noch, bewegt sich noch ein bisschen, das wird zufrieden sein, weil das hat einen Ausblick. Mhm. Aber es muss von sich aus nichts machen. Mhm. Es kommt da nicht alleine hin und es kommt da auch niemals alleine raus. Ja. Im Optimalfall. Weil wenn es aus dem Wipper fällt, ist nicht so gut. So.
Ja.
Ich bin ein ganz, ganz großer Freund von dem Fußboden oder halt auch so eine Art Laufstellchen oder so, weil die Kinder dann geschützt sind vor ihrer Umgebung.
Mhm.
Ne? Wenn sie sich drehen auf dem Sofa und darunter fallen, ist es richtig schlimm.
Ja.
Das erlebt wahrscheinlich jede Familie einmal, weil sie, das ist nun mal so, Kinder werden auf Sofa gelegt, Kinder werden auf Tische gelegt, Kinder werden auf Wickeltische gelegt und Kinder werden auf Betten gelegt. Ja, ist praktisch, aber so schnell kannst du gar nicht gucken, wie die sich drehen. Der hat sich aber noch nie gedreht. Ja, aber irgendwann ist nun mal das erste Mal.
Ja.
Und ich habe schon von vielen, vielen Eltern aus meinen Gruppen Anrufe gekriegt, so jetzt ist es soweit, jetzt
ja,
ist
genau.
es passiert.
Da haben wir ja auch in der Folge mit den Unfällen drüber
genau.
gesprochen.
Genau, es ist leider so. Und ja, also mir ist es ganz wichtig, leg die Kinder auf eine warme Decke auf den Fußboden oder ein Schaffell oder auf jeden Fall auf den Fußboden. Nämlich da passiert die Entwicklung.
Mhm.
Die Kinder wollen gucken, die Kinder wollen sich fortbewegen, die Kinder fangen an, sich zu drehen, die Kinder fangen an, Lichtern zu folgen oder im Spiegel oder den Eltern oder dem Hund oder der Katze oder irgendwas, was für sie interessant ist. Und dann fangen sie an, sich von selbst zu bewegen.
Ja.
Und da kommen sie alleine hin und da kommen sie auch alleine wieder weg. Ja, also das, die können sich aus der Lage befreien und sind nicht irgendwo reingepresst.
Mhm.
Und genauso wenig sind sie reingepresst in bestimmte Entwicklungsmuster, die unbedingt eingehalten werden müssen. Klar gibt es bestimmte Schritte, die Kinder irgendwann mal machen und machen sollten. Und wenn die fehlen, kann man nachhelfen. Aber das ist mir ganz wichtig, dass es kein festes Schema gibt. Das Kind muss dann und dann das und wer als erstes das, der ist der Tollste.
Ja.
Das ist nicht unbedingt.
Und es sind immer Zeitfenster, ne? Das heißt, es sind ja so Spannen. Also
richtig.
Manche hangeln sich ja dann auch so entlang an Beschreibungen, gibt es ja auch in Büchern, so wann kommt welcher Sprung, wann kommt welcher Entwicklungsschritt und so weiter. Dann sagt er, oh, jetzt ist es 12 Wochen, jetzt muss es das und jetzt kommt das und das. Ja, das steht so im Lehrbuch, aber das muss ja nicht genau 12 Wochen sein. Das kann auch irgendwie 3 Wochen später passieren.
Richtig.
So, ne? Oder?
Ja.
Und ich glaube, das ist auch was, wo man sich so ein bisschen, auch wenn es manchmal schwerfällt, so ein bisschen loslösen muss von diesen Beschreibungen, die man so findet in irgendwelchen Büchern oder auch
ja.
auf Webseiten. Weil es sind immer Zeiträume, in denen diese Entwicklungen passieren.
Ja,
ne?
Genau. Und es ist manchmal wirklich so, es ist wie beim Zahn. Ne? Es gibt Babys, die schon irgendwie im ersten Monat plötzlich einen Zahn haben.
Mhm.
Und es gibt Babys, die mit einem Jahr plötzlich mit einem Mal alle Zähne bekommen. Also, und genauso ist es mit der körperlichen Entwicklung, mit der geistigen Entwicklung auch. Das kann sein, dass die eine Sache gar nicht können und die holen sie aber später nach.
Ja.
Also wichtig ist, dass halt so ein bisschen, dass eben zuerst das Drehen, dann das vielleicht Robben, manchmal wird das Robben übersprungen, aber was ganz wichtig ist, dass das Krabbeln nicht übersprungen wird.
Mhm.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eine Verknüpfung, die im Gehirn halt stattfinden muss, damit
okay.
weitere Verknüpfungen darauf aufbauen können.
Mhm.
Das ist auch eine Stärke im Schulterbereich zum Beispiel, das Krabbeln. Und auch eine Symmetrie, dass sie halt alle Viere bewegen können
mhm.
und nicht nur robben oder sich nicht nur über eine Seite ziehen oder so. Da sollte man hellhörig werden, wenn das Kind wirklich sich sehr einseitig bewegt oder,
mhm.
sich, oder gar nicht krabbelt. Was da ganz viel hilft, ist dem Kind vielleicht was vorzukrabbeln. Das Kind sieht natürlich, wenn es jetzt nicht in Krabbelgruppen ist oder viel mit anderen Kindern zu tun hat, in seinem Alter sieht das Kind nie Leute krabbeln, weil wir krabbeln
Klar.
ja nicht durch die Wohnung.
Ja.
Aber das kann man denen ein paar Mal vormachen, die imitieren uns. Die machen
mhm.
das nach und dann machen sie es automatisch.
Ja.
Und bei vielen Kindern ist es wirklich diese Krabbelgruppe, die einfach den entscheidenden Kick dann gibt.
Mhm.
Also da habe ich ganz oft schon gehört, wenn nach der Krabbelgruppe, danach hat sie dann plötzlich den ersten Schritt gemacht, ist gekrabbelt, ist.
Weil die anderen Kinder
ja.
auch irgendwie motivieren.
Ja,
oder man
und
sieht
weil
halt,
sie sehen,
was so geht.
Ne?
Ne?
Wie gesagt,
ja.
die kopieren uns. Alles, was Kinder machen, ist quasi eine Kopie von dem, was sie so sehen.
Mhm.
Und die kopieren eben auch dieses Krabbeln.
Ja.
Und das Aufstehen, klar, sie merken dann ja auch, das bringt was, ne? Wenn sie sich irgendwo hochziehen, dann wird es spannend, dann ist es interessant, dann hat man eine andere Lage, einen anderen Blick. Nur man muss die Kinder auch lassen. Also das Schlimmste eigentlich, was man machen kann, ist, dass man die Kinder schon, so wenn sie ganz früh sind, immer, also ganz klein sind noch, dass man sie irgendwo hinsetzt, immer sitzen lässt, selber hält vielleicht sogar noch und die sitzen aber schon so in sich zusammengesunken oder in so einem Stillkissen irgendwo in die Ecke gedrückt halt oder dann schon immer hinstellen. Ich weiß, die drücken sich ab, die wollen sich auch hinstellen, das ist auch okay. Das muss sich aber die Waage halten. Wenn das Kind, wenn ich permanent damit beschäftigt bin, das Kind zu halten, weil es stehen will und sitzen will, und das kann es noch gar nicht, dann ist das Kind noch nicht so weit.
Das muss das aus eigenem Antrieb schaffen. Und das, genau. Die Muskeln müssen ja auch weit genug sein.
Richtig.
Und das kann es nicht trainieren, ne, wenn man es immer irgendwo hinsetzt.
Es wird kein Muskelaufbau stattfinden. Ja. Und dann muss man sich auch überlegen, es wird auch diese Verknüpfung im Gehirn, wie komme ich da hin zum Stehen? Die wird nicht aufgebaut, wenn ich immer hingestellt werde. Ne? Wenn mich immer jemand hinstellt, dann weiß ich gar nicht, wie komme ich denn da überhaupt hin? Und dann komme ich da auch nicht wieder weg.
Ja.
Sondern ich bin darauf angewiesen, dass mich jemand wieder wegstellt. Oder so, ne? Das ist so ein bisschen, also, und das ist für die Kinder, das ist ganz wichtig, dass sie alle Schritte mitnehmen. Und dass man sie dabei auch unterstützt und dass man sie einfach auch viel liegen lässt. Also in den ganzen Jahren, die ich jetzt diese Krabbelgruppen mache, sehe ich auch ganz deutlich, welche Kinder, also das kann ich sofort sehen, welche Kinder viel gelegen haben, also viel auch frei auf dem Boden und spielen konnten und sich bewegen konnten und sich hochdrücken konnten und so. Und welche Kinder ganz viel einfach nur getragen wurden, hingesetzt wurden, hingestellt wurden. Das siehst du an der Entwicklung sofort.
Ja.
Also hilfreich, absolut hilfreich ist es, die Kinder hinzulegen.
Auf den Boden, wo sie sich relativ frei bewegen können.
Ja. In einem gewissen Krabbelgruppe, Krabbeldecke, wie gesagt, so ein Kinderstellchen zur Not, weil eben, also das ist eigentlich was Gutes, ne? Viele sagen so, oh Gott, das Kind ist eingesperrt, aber im Grunde ist es so, du schützt das Kind ja vor Dingen, die auf sie rauffallen können. Ich meine, mal angenommen, ich bin nicht so schnell, das Kind zieht sich am Blumenkübel hoch oder am heißen Kamin oder am heißen Herd, Ofen, also da gibt's ja genug.
Ja,
und genau. Ich kann nicht alles sichern vom Kind. Klar. Also sicher lieber das Kind.
Ja. So. Genau, und das ist ja auch der Punkt. Für so punktuelle Situationen kann es ja auch gut sein, wenn man das Kind irgendwie in eine Wippe oder in einem Maxi-Cosi oder mit einem Stillkissen irgendwo sichert sozusagen. Genau. Aber dein Appell ist ja einfach, das nicht so zum Standard Aufbewahrungsort zu machen, sozusagen.
Ja,
ne?
Also, ja, absolut. Ja, es ist
natürlich.
Du schon richtig gesagt. Also, es ist natürlich so, dass die Kinder, wenn sie es gewöhnt sind, auch was sehen zu können und halt erhöht zu sitzen, sag ich mal, ne? Wie ein Wipper oder wie halt so ein Stillkissen und so, dann finden die das natürlich auch blöd und anstrengend, auf dem Boden was zu machen. Das wäre so, als wenn ich dich halt eigentlich immer mit so einem Rollstuhl durch die Gegend fahre und dann sage ich plötzlich jetzt, lauf mal los.
Ja.
So, dann sagst du, ach wieso, ich fahre Rollstuhl, wieso, ich will gar nicht laufen so. Es ist doch viel bequemer, wenn ich irgendwo sitze und was sehen kann.
Klar.
Und auf dem Boden müssen sie was tun. Sie müssen den Kopf halten, sie müssen sich drehen, sie müssen, um irgendwo ranzukommen, sich ein bisschen bewegen, robben. Die werden meckern, die werden ein bisschen schimpfen. Und Eltern sind natürlich, ich weiß auch, wie es ist, es ist auch schwer zu ertragen, dass das Kind knötert und weint und meckert. Und das ist nicht schön, aber das gehört zur Entwicklung dazu. Auch das gehört dazu, diesen Frust oder zu lernen, mit dem Frust umzugehen, wenn etwas nicht sofort so läuft, wie man das gerne hätte. Wenn die Kinder das nicht lernen, dann kommt irgendwann der Punkt, wo sie es lernen müssen, zum Beispiel im Kindergarten, wenn nicht alles so funktioniert, wie sie es immer wollten oder wie sie es, wenn nicht mehr nach ihrer Pfeife getanzt wurde sozusagen.
Dann ist der Frust unter Umständen noch größer.
Und dann ist der Frust so groß und sie wissen nicht, wie sie damit umgehen müssen und fangen halt an, das dann an anderen abzulassen und auszulassen. Und das ist eigentlich nicht gut. Besser ist es, sie lernen ganz früh mit solchem Frust auch umzugehen und das eben auch selber zu bewältigen. Wenn aus diesem Frust kommt, wenn die robben, kommt die erste Robbbewegung. So, und jetzt bewege ich mich nach vorne und dann sind sie happy, weil sie es geschafft haben.
Ja, das ist dann auch so eine intrinsische Motivation, die man da irgendwie stärkt. Ne?
Ja,
die man,
genau. Also das dazu. Und entwicklungsfördernde Pflege oder entwicklungsfördernde Maßnahmen sind quasi alles, was wir machen, was zu einem Ziel führt, dass die Kinder sich normal entwickeln.
Mhm.
Das geht nicht darum, das zu beschleunigen oder zu sagen, wir machen hier irgendwas ganz Tolles und das Kind wird dann hochbegabt, weil ich habe jetzt, keine Ahnung, immer jeden Tag mit dem irgendwie 5 Bücher gelesen und Zahlen geübt so. Darum geht's gar nicht, sondern es geht wirklich darum, die Entwicklung zu unterstützen. Und da ist es zum Beispiel ein Punkt, den man ganz toll schon von Anfang an machen kann, ist das Kind über die Seite hochzuheben. Genau, man kann sich immer überlegen, wenn man auf dem Rücken liegt, wie stehe ich dann auf? Mhm. Also ich würde nicht so, es sei denn, ich will Bauchcrunches machen oder so, würde ich nicht mich gerade nach oben schieben sozusagen.
Ja, wie so ein Klappmesser.
Und so heben wir aber ja häufig die Kinder hoch.
Mhm.
Ne? Unter die Achseln greifen und so zu uns ranheben. Und so würde aber kein Mensch eigentlich im normalen Leben aufstehen, es sei denn, er will wirklich Bauchmuskeltraining machen.
Mm.
Und deswegen immer ein bisschen über die Seite und dann so ein bisschen schräg.
Ja.
Also so seitlich, das kann man sich, glaube ich, ganz gut überlegen.
Ja, ja.
Wenn man das selber einmal gemacht hat, dann weiß man auch genau, was ich meine. und hinlegen genau das Gleiche, da lasse ich mich auch nicht nach hinten fallen einfach.
Ja.
Also das ist so ein Schritt, den man schon ganz, ganz früh mit den Kindern üben kann.
Mhm.
Das zweite, das machen aber, glaube ich, mittlerweile alle beim Wickeln, die Hand unter den Oberschenkel und den anderen Oberschenkel greifen.
Ja,
also nicht den Zangengriff.
So
genau.
Mhm.
Das ist wichtig für die Entwicklung der Hüfte.
Mhm.
So, weil die Hüftpfanne noch nicht richtig den Hüftkopf umschließt und durch durch das Weiten sozusagen, also dadurch, dass man es nicht wie so eine Zange hochzieht, sondern wirklich so ein bisschen weitet, dadurch geht die Hüfte, rutscht die Hüfte in den Hüftkopf und der kann sich schön um den Hüftkopf schließen, die Pfanne sozusagen.
Okay. Hast du sonst noch so konkrete Tipps, was man machen kann, um eine entwicklungsfördernde Umgebung zu schaffen oder irgendwie Anreize zu bieten oder so?
Ja, also natürlich alles, was immer mal neu ist, also immer mal neue Sachen einfließen lassen, beziehungsweise, das habe ich beim Spielen und Spielzeug schon mal gesagt, es macht immer Sinn, die Sachen mal eine Zeit lang wegzuräumen und dann wieder hinzuräumen. Das ist dann neuer Input sozusagen. Umgebungswechsel sind auch toll, wenn man mal zu anderen zum Spielen geht oder wie gesagt in so eine Krabbelgruppe oder zum Beispiel, was auch ganz toll ist, ist Babyschwimmen, weil das hatten wir ja schon mal als Thema auch, weil das eben auch ganz neu, ganz viele neuronale Verknüpfungen im Gehirn eben herstellt.
Ja.
Also das ist super gut. Und dann eben alles, was das Kind begreifen und sehen kann, ist toll. Also, und wenn es nur Bilder sind, die man mal hinstellt ans Bett oder in den Laufstall oder halt irgendwas, was sie anfassen können, wo sie neue Formen und so in die Hand nehmen können.
Ja.
Und das muss nicht teures Spielzeug sein. Ja, da geht zum Beispiel eine PET-Flasche mit Steinchen drin oder mit Marmeln drin oder mit kleinen Perlen oder solche Sachen. Also lauter so Sachen, die einfach auch für die Kinder interessant sein können.
Ja.
Das klebt man oben
was
zu.
Was irgendwie so rasselt.
Genau,
oder
was Geräusche macht.
Sich unterschiedlich anfühlt. Ne? Es gibt ja auch
gibt's
ja mittlerweile so Kisten, man kann das ja auch, glaube ich, selber nähen, so Tücher. Ich weiß, unser Sohn fand immer diese Waschetiketten am spannendsten.
Finden ganz viele Kinder.
In welchen Kuscheltieren oder so, weil die so glatt waren oder weil die sich irgendwie anders anfühlten und so. Und ich habe das gesehen irgendwann später. Es gibt tatsächlich so Kissen auf Etsy oder wo auch immer, eBay, dass Leute sowas nähen mit so ganz vielen verschiedenen Stoffdingern dran und so.
Genau, es gibt welche, die sind dann flauschiger, da ist dann mal ein Fell dazwischen, da gibt's so Bücher zum Beispiel auch oder unterschiedliche, auch eine Krabbeldecke aus unterschiedlichen Materialien oder so Spielzeug, was dann knistert, wo irgendwie so eine Folie eingenäht ist, so eine Knisterfolie. Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, aber es muss nicht unbedingt alles neu gekauft werden.
Ja.
Ein Kochlöffel, ein Schneebesen. Also wir haben schon unseren Haushalt quasi.
Ja.
Wenn wir davon jedes Teil, was nicht gefährlich ist, also kein Messer oder Gabel oder so, den Kindern mal in die Hand geben, dann sind die schon super happy.
Ja.
Also so ein Kochlöffel ist meistens viel interessanter als die beste Rassel.
Ja.
So.
Ja, und sie können tatsächlich auch direkt was mitnehmen für ihre Entwicklung. So,
ja,
ne?
Genau.
Weil sie diese unterschiedlichen Anreize haben. Und was ich auch nochmal ganz interessant fand, dass du das gesagt hast, diese Umgebungswechsel, weil man neigt ja vielleicht auch, es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, was für ein Typ ist man selber, ne? Ist man gerne zu Hause, ist man gerne unterwegs und so. Aber auch wenn es irgendwie bequem ist und man weiß, was man zu Hause erwartet und da hat man alles und so, ruhig mal rausgehen und dem Kind andere Umgebungen zumuten.
Richtig, so, ne? Ja, nicht zu viel. Also ich glaube, die Tendenz oft auch in den Großstädten ist, glaube ich, so, dass die Tage der Babys schon so vollgestopft sind, dass die Ruhephase gar nicht mehr richtig zustande kommt, weil dann nochmal hierhin und dann nochmal da und dann auf den Spielplatz und dann noch ins Café und das ist zu viel.
Ja.
Aber so ein Event oder zwei Events pro Tag kann man schon gerne machen.
Ja.
Aber bloß nicht vollpacken und jetzt muss ich noch hier und ich muss noch da, weil das Kind braucht ja, das ist zu viel.
Ja.
Dann kann es dir passieren, dass die Kinder abends ganz viel weinen, weil sie den Tag halt verarbeiten.
Mhm. Also, weil es einfach zu viel neuer Input ist.
Ja. Also in kleinen Dosen ist das toll. Und es ist auch ganz wichtig, dass es zu Hause schön ist, dass man sich selber da auch wohlfühlt, dann kann sich das Kind da auch wohlfühlen, dass man sich auch selber entspannen kann und dass man nicht permanent den Druck hat, ich muss weiter, ich muss noch was, ich muss, sondern wirklich, okay, ich habe die Ruhe zu Hause und ich gehe nachmittags vielleicht oder vormittags einmal in die Krabbelgruppe und dann haben wir wieder Zeit. Also ruhig auch die Ruhe wieder reinbringen.
Ja, so ein bisschen dosieren. Das ist eine ganz gute Überleitung, weil wir wollten auch noch kurz das Thema, weil das ist, glaube ich, etwas, an das viele denken, wenn sie das Thema Entwicklungsförderung hören, also mit diesem Fokus auf Förderung. Was kann ich machen, damit mein Kind irgendwie sich besonders gut entwickelt? Kann ich in irgendwelche Kurse gehen und so weiter? Das haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen angekratzt. Ja, nicht zu viel. Aber was sind denn Sachen, die es so gibt oder die irgendwie sinnvoll sind oder...
Ja, das erste ist natürlich eine Krabbelgruppe, wo man einfach auch ein bisschen Input hat. Es gibt ja viele Krabbelgruppen, die selber organisiert sind von Eltern. Das ist sicherlich auch ganz toll. Ich habe aber häufig da schon die Rückmeldung gekriegt, dass es dann manchmal so ein bisschen aus dem Ruder läuft, weil Eltern dann irgendwie Erfahrungen haben oder sich belesen haben oder so und dann halt irgendwas erzählen und dann verselbstständigt sich das so ein bisschen. Also es macht schon Sinn, dass da jemand Professionelles, den man auch fragen kann. Also das haben mir viele Eltern rückgemeldet, dass sie sich dann zwar immer getroffen haben, aber dass es auch gut ist, wenn sie in einer Krabbelgruppe sind oder in einem Babytreff, wo man eben auch mal jemanden fragen kann.
Ja.
Weil manchmal, ja, wie gesagt, gerät das dann ein bisschen, läuft das, ne? Jeder hat eine andere Meinung und jeder hat dann was anderes gelesen und dann läuft das so ein bisschen aus dem Ruder. Das andere sind natürlich so PKIP-Kurse oder Kinder-Yoga. Es gibt manchmal so einen Elternsport, also so einen Müttersport. Sowas ist natürlich toll. Wie gesagt, Babyschwimmen ist eine ganz tolle Sache. Gibt's hier auf Sylt auch, wird in der Sylter Welle angeboten. Ja, also das sind so Sachen. Hier ist es mit diesen Kursen es gibt relativ wenige, es wird aber auch nicht so extrem gut angenommen. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen Angebot und Nachfrage.
Ja,
ne?
Ja.
Aber es ist auch kein Zwang, dass man sowas braucht, damit sich das Kind richtig entwickelt. Also die gute Entwicklung ist mehr durch Umweltreize.
Ja.
Also und halt alles, was so außenrum ist. Und wir haben so viele Möglichkeiten. Wir haben den Strand, wir haben ganz tolle Spielplätze, wir haben eigentlich eine gute Community, so.
Ja,
die Mütter, die sich hier so untereinander vernetzen, das ist eigentlich eine ganz tolle Community und das ist schon sehr viel Input. Und die können sich dann eben, wenn eine kleinere Wohnung hat, dann trifft man sich bei der anderen in einer größeren Wohnung oder im Garten oder so.
Oder man fragt das Familienzentrum hier auf Sylt, weil die haben auch einen Raum zur Verfügung, den man dafür nutzen kann, für Selbstorganisierte. Oder man geht halt in eine Gruppe, wo Rena da ist, die dann auch noch Fragen beantworten kann.
Genau, das ist auch möglich. Genau.
Ja, und überhaupt, also da können wir auf die Seite vom Familienzentrum, auf die Webseite verweisen, weil da stehen natürlich auch ganz viel, also was es hier so gibt, das findet man eigentlich da oder einfach mal anrufen.
Richtig, genau. Oder sonst eine Mail hinschreiben ans Familienzentrum, die beantworten das auch.
Genau.
Also das sind so die Sachen. Natürlich kann man immer noch sagen, so wenn man jetzt wirklich fördern will, also eine richtige Frühförderung zum Beispiel, das wäre über die frühen Hilfen ruhig mal fragen. Ja. Die Lebenshilfe, die bietet sowas an, wenn das Kind wirklich Defizite hat. Ja,
ja.
Dann kann man da auch um Hilfe bitten. Die sind da auch sehr, sehr gut organisiert und das ist auch was man machen kann.
Genau. Aber das sind dann Sachen, die wahrscheinlich während den U-Untersuchungen auch auffallen, dass es richtig, dann da Defizite gibt.
Genau,
so, ne?
Genau. Ja. Ne? Das ist dann aber noch was anderes. Und wie gesagt, das Fördern der Kinder, das ist wirklich, nehmt euch Zeit für die Kinder. Setzt euch mit den Kindern hin, zeigt denen verschiedene Sachen. Zeigt denen, also verschiedene Nahrungsmittel zum Beispiel dann irgendwann, wenn sie anfangen, Sachen zu begreifen auch und in den Mund zu stecken und so. Einmal nur hinlegen, zeigen, anfassen lassen. Das sind die besten Übungen einfach. Ja.
Super. Ich glaube, wir haben es gut abgerundet, dieses Thema. Ich hatte das Gefühl, wir haben vieles, was wir in anderen Folgen auch immer schon mal ein bisschen angerissen haben, hat sich jetzt nochmal so zusammengefügt irgendwie.
Das stimmt, ja.
Also
ja.
Ich hatte ganz viel so Flashbacks, dass ich gedacht habe, ah ja, das hatten wir auch schon mal und das hatten wir auch schon mal. Aber das liegt natürlich auch in der Natur der Sache. Irgendwie reden wir uns ja hier auch immer um dieselben Monate und um ähnliche Themen. Und es hängt ja auch alles zusammen. Das ist einfach so.
Ja, genau.
Super, dann sagen wir tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.